Guten Morgen. Gott ist gut. Es ist immer entscheidend, auf was wir schauen. Wir können sagen, das ist schwierig und es ist zu kalt und weiß ich nicht was. Hey, denken wir daran heute, wir sind die Einzigen, die auserwählt sind, zu 50 sich zu treffen. Haben wir nicht ein großes Privileg? Heute haben wir ein bisschen länger gesungen, wissen nicht, ob nächste Woche das noch geht. Hey, wir haben es umso mehr genossen. Hey, wir singen Gott auf jeden Fall im Herzen weiter. Schauen wir auf das, was wir haben und nicht, was wir nicht haben, oder? Wow! Gott ist wunderbar in seiner Gegenwart. Es kommen die Zeiten, da reicht der Platz nicht mehr. Halleluja, machen wir vielleicht zwei Gottesdienste. Egal. Aber Gottes Wort soll rauskommen. Und ich sage euch, ich habe dieses Wort schon über Wochen empfangen. Und ich glaube, Gott möchte heute wirklich wirken. Es ist nichts unglaublich Neues, aber wenn wir das erfassen, wird unser Leben neu, oder? Wir haben ein interessantes Thema begonnen, ein Überthema. Schritt halten mit dem Wachstum, das Gott schenken möchte. Gott möchte dich segnen, weißt du das? Gott möchte dich segnen, weißt du das? Er möchte Wachstum schenken. Hey, er hat so viel Power in einen Apfelkern gelegt, dass sich das multipliziert, oder? Und die ganze Schöpfung spricht von Wachstum. Alles, was gesund ist, multipliziert sich automatisch. Und auch im Reich Gottes ist das Gottes Plan. Das Gleichnis vom Sämann spricht von dieser Frucht, die sich hundertfach entfalten kann. Das Gleichnis vom Senfkorn so wenig, oder? Aber es kann so groß werden, dass die Vögel da in diesem Baum nisten. Das Gleichnis vom Sauerteig ist ein bisschen komplizierter, aber spricht auch von dieser Kapazität des Größerwerdens. Wenn wir um Wachstum sprechen, wenn wir von Erweckung sprechen, dann hat immer die Souveränität Gottes einen wichtigen Faktor. Denken wir nicht, dass wir alles verstehen müssen und können. Bitte, wir haben ein Spatzenhirn. Und da gehen die Dimensionen Gottes nicht rein. Und darum, etwas ist wichtig, das mit dieser Souveränität Gottes. Und auf der anderen Seite zeigt die Bibel und auch die Kirchengeschichte, dass sich Gott doch oft im Maß entschieden hat zu wirken, wie seine erlösten Kinder bereit sind, mit ihm zusammenzuarbeiten. Zusammenarbeiten gemäß seinem Willen, der von ihm verliehenen Gnade, darüber sprechen wir heute, gegenüber seinen Gesetzmäßigkeiten, entsprechend seiner Kraft, dass wir da mit ihm kooperieren. Wir haben das letzte Mal gelesen aus Markus 4, 26, mit dem Reich Gottes, das ich eben expandieren möchte, ist es wie mit einem Bauern, der die Saat auf seinem Acker ausgestreut hat. Er legt sich schlafen, er steht wieder auf, ein Tag folgt dem anderen und die Saat geht auf und wächst. Und wie? Ja, das weiß er selber nicht. Ist auch nicht sein Problem. Weil da schaut sich schon Gott drum, dass das funktioniert, oder? Wow. Gott hat gewisse Gesetzmäßigkeiten auf dieser Erde festgelegt, oder? Und das funktioniert hundertprozentig. Aber wenn der Bauer seine Hände nicht schmutzig machen will, wenn er dieses Saatkorn, das Gott ihm in die Hände gibt, nicht sät, was geschieht dann? Dann wächst nichts. Also, das ist wie bei dem Abschießen einer Leuchtrakete, die da von den Wassersportlern verwendet wird. Da gibt es einen beeindruckenden Effekt am Himmel, wenn die in Not sind, so ein roter Feuerball. Und das hat mit dem Dynamit zu tun, in dieser Kapsel, in dieser Leuchtpatrone, mit den chemischen Bestandteilen. Aber wenn da niemand auf diesen Knopf drückt, ist diese Power wird nicht freigesetzt. Und wieso das ist, weiß ich auch nicht. Aber Gott hat sich aus irgendeinem Grund entschieden, dass wir Menschen bewusst Anteil haben sollen an diesem Wunder, an diesem Prozess des Wachstums, an der Erweckung oder an dem Segen, den er schenken möchte. Wer macht den Löwenanteil? Gott, der macht alles, oder? Aber irgendwie hat sich Gott entschieden, ich möchte den Menschen mit in diesem Boot haben, wo der Segen freigesetzt wird. Verstehen wir das? Nein. Aber es ist so. Oft hat Gott sich entschieden, erst dann zu wirken, wenn seine Kinder beten. Das ist unglaublich. Was für eine Ehre. Hey, das ist doch eine Ehre. Gott will uns mit einbeziehen und sagen, ich will Wachstum und Segen schenken. Und ich mache das alles, aber du bist einfach dabei und machst diese kleinen Schritte im Glauben. Und so haben wir das letzte Mal darüber gesprochen, dass Wachstum dann gefördert wird im Reich Gottes, wenn eine Atmosphäre oder das Klima angenehm und einladend ist. Und da sind wir als Einzelpersonen und als Kirche gefordert, mitzuhelfen. Gott wirkt das, oder? Durch seinen Heiligen Geist. Und Gott möchte Menschen begegnen, durch die Atmosphäre der Liebe, der Annahme und der Vergebung, die in der Kirche herrschen soll, denn wir sind schließlich das Volk, denen vergeben worden ist, die geliebt worden sind, wie Peter gesagt hat, die angenommen worden sind. Und wir sind einfach herausgefordert, wie der barmherzige Samariter, das weiterzugeben, was er schon hatte. Der hatte Öl und Wein, oder? Und wir haben das Evangelium, wir haben das Wort Gottes und der Heilige Geist, der lebt in uns. Und die Bibel sagt, von uns sollen Ströme lebendigen Wassers fließen. Haben mit uns nichts zu tun. Wir sind nur so der Durchlauferhitzer oder was weiß ich was. Ist klar, Gott macht alles. Und er sagt, ich möchte dich mit im Boot haben. Hey, gib das dazu, was ich schon in deine Hände gelegt habe. Und heute Morgen gibt es eben einen interessanten Input. Und ich habe ihn so überschrieben, wie das Leben aus Gnade respektive aus Gottes Ressourcen freigesetzt wird. Wie viele Ressourcen hat Gott für dein Leben? Was denkst du? Der Himmel ist gefüllt. Problem, wir holen das nur nicht ab. Es ist gnädig für dich bereitgestellt, so vieles an Heilung, an Kraft, an was weiß ich nicht was, und Gott möchte das freisetzen. Und seine Ressourcen, das spricht von seiner Gnade, oder? Und deswegen möchte ich da ein bisschen ausholen, dass wir den Rang bekommen miteinander. Gott hat seinem Volk im Alten Testament die Gesetze von Mose gegeben. Das war eine ziemliche Kunst, da haben die Schriftgelehrten studiert, auswendig, und es war ziemlich kompliziert. Und das Herzstück dieser alttestamentlichen Gesetze, die Gott gegeben hat, die bilden die 10 Gebote, eigentlich eine Zusammenfassung von diesem riesigen Gesetz. Und das Gesetz, war das schlecht oder gut? Es war super, denn Gott macht doch nur gute Dinge, oder? Aber wir müssen verstehen, wieso Gott uns das Gesetz gegeben hat. Und das hat der Apostel Jakobus da auf den Punkt getroffen, als er gesagt hat in Jakobus 2,10, wer das ganze Gesetz befolgt, aber gegen ein einziges Gebot verstößt, macht sich damit arm, ganzen Gesetz mit allen seinen Geboten schuldig. Wow! Mit anderen Worten sagt er, wer ein einziger Punkt des Gesetzes nicht einhält, der schafft es niemals, gerecht zu werden, gerettet zu werden vor dem gerechten Gott. Und die Bibel zeigt uns aber in Römer 3,23 unmissverständlich auf, dass kein Mensch mit der Natur Adams das Gesetz auch nur annähernd erfüllen kann. Es geht einfach nicht. Aber Gott sei Dank erklärt uns das Neue Testament dann, wieso Gott uns das Gesetz gegeben hat, den Menschen. Er hat das Gesetz nicht gegeben, um die Menschen besser zu machen, um sie zu retten, um sie gerade, um sie gerecht zu machen. Sondern das Gesetz hatte vielmehr die Aufgabe, uns Gottes Heiligkeit, Gottes Gerechtigkeit aufzuzeigen. Um uns unser riesiges Problem aufzuzeigen, dass wir mit unseren Sünden niemals vor dem absolut heiligen und reinen Gott bestehen können. Und somit wurde dem Menschen das Gesetz gegeben, um uns die Diagnose zu stellen, aus eben diesem Römer 3,23, dass wir allzumal Sünder nicht. Deswegen hat Gott das Gesetz gegeben, dass wir checken, wir schaffen es alleine nicht, Gott zu genügen. Und Paulus sagt in Galater 3, das Gesetz war wie ein Lehrmeister, ein Pädagoge, der uns zu Christus führen möchte. Das Gesetz möchte uns an der Hand nehmen und zu Jesus führen, denn im Moment, wo ich nämlich durch das Gesetz erkenne, dass ich vor Gott schuldig bin, zeigt uns das Evangelium die wunderbare Lösung aller Lösungen. Nämlich, dass Jesus für uns gestorben ist. Praise to the Lord für das Gesetz, oder? Aber preisen wir den Herrn vor allem für das Evangelium. Wow. Und so hat eigentlich Gnade einen Namen, Jesus, oder? Wow. So offenbart sich die Gnade in der Person von Jesus Christus. Und das widerspiegelt den Charakter dieses wunderbaren Gottes der Liebe. Wir sind beim Thema, die er den bedürftigen Menschen gegenüber hat. Und bedürftig sind wir alle. Und weh, wir schnallen das nicht. Dann haben wir eine wichtige Erkenntnis da, die uns zu wenig ist. Alles, was wir tun und ich sag mal leisten müssen, dass wir gerettet werden, ist, dass wir an Jesus glauben, dass wir unsere Sünde eingestehen, dass wir sagen, Jesus, vergib mir meine Schuld. Verstehen wir das? Das ist ein ganz anderer Approach als all die anderen Religionen. Alle Religionen der Welt zeigen den Menschen auf, was der Mensch krampfen muss, was er leisten muss, um Wohlgefallen vor Gott zu bekommen. Und das Evangelium ist konträr, oder? Es zeigt uns auf, was Gott für den Menschen getan hat und noch tun will. Denn die Gnade ist noch lange nicht fertig. Wir müssen also verstehen, wir müssen zuerst vor Gott kapitulieren und eingestehen, dass ohne ihn wir nichts sind und nichts können. Um das geht es. Das ist Gnade. Gnade, was für ein sensationelles Wort. Gnade heißt unverdiente Gunst. Etwas, was Gott dir schenkt, wo du nichts dafür kannst, das du nicht erarbeiten kannst. Epheser 2,8 sagt, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch, es ist Gottes Gabe, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Alle Ehre geht zu Jesus rein. Und das Konzept haben wir vergriffen, oder? Nur aus Gnade, nur weil er gut ist. Ich muss nur kapitulieren und er schenkt mir alles. Aber wir haben schlicht verstanden, dass das ganze Neue Testament uns zuruft. Hey Leute, erlöste Leute, ich möchte nicht, dass ihr nach dem Gesetz lebt, sondern nach der Gnade. Und in der NGÜ wurde das so wunderbar übersetzt, was Paulus gesagt hat in Römer 5,2. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade, darüber haben wir gesprochen, die jetzt, was ist die Grundlage unseres Lebens? Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Was ist die Gnade? Soll eine Grundlage sein, oder? Bei unserer Nachbarschaft, da wurde jetzt eine Garage gebaut und die haben nicht mit dem Dach begonnen, ich sag's euch. Die haben mit dem Fundament begonnen. Clever! Und wenn wir das verstehen würden, dann würde es unserem Leben vielleicht auch ein bisschen besser gehen. Wir können diese Gnade auch Gnade für das siegreiche Leben im Alltag nennen. Wir brauchen Gnade Tag um Tag, um siegreich zu leben bis an unser Lebensende. Und wir kommen nicht den ganzen Vorschub auf einmal, sondern jeden Tag dürfen wir sprechen an diesem Gnadenthron und wieder ein Stück Gnade, etwas von Gottes Thron empfangen. Verstehen wir das? Und dieser Gnadenaspekt ist eben genau so wichtig. Zusammengefasst, aus der Gnade, aus der unverdienten Gunst zu leben, bedeutet, sich einzig und allein auf die Verdienste von Jesus Christus zu stellen. Auf das, was er getan hat. Zweitens, unsere Beziehung zu Gott auf das auszurichten, nicht was ich für ihn krampfe, sondern was er für mich tut und getan hat. ganz wichtig. Und ausgedeutscht heißt das drittens, aus der Kraft, aus den Ressourcen, aus dem Kapital, aus dem Vorrat des Himmels zu heben, aus den Ressourcen, die Gott uns in der Gnade Tag für Tag schenken möchte, es sei denn, wir gehen sie nicht abholen. Und Gnade, unverdiente Gunst ist deswegen nicht eine Lehre, eine Doktrin, sondern sie ist das Fundament schlichtweg für unser Leben. Es muss zu einem Lebensstil werden. Verstehen wir das? Und so möchte Gott, dass wir dankbar leben, dass wir frei leben, aus dem leben, was er darreichen möchte. Und das funktioniert nur, wenn wir angeschlossen sind, oder? Sonst kann er es uns nicht geben. Und ich möchte mal ein bisschen in die Praxis schauen der Christen. Einige Christen denken, dass Gott sie nur dann gebrauchen kann, wenn sie dann einmal alles Mögliche im Griff haben werden und wenn ihr Verhalten so ein abgehobenes, hochstehendes Niveau erreicht hat, Gott, dann kannst du mich brauchen und führ mich dorthin, oder? Ist das richtig? Wir sollen um Himmels Willen wachsen, oder? Die Babys, so, ich habe sie so gern, aber die dürfen nicht so bleiben, 50 Jahre, oder? Die müssen wachsen. Aber Gott möchte uns gebrauchen, schon währenddem wir unterwegs sind in diesen Wachstumsprozessen. Gott hat keine Angst und macht es nichts aus, wenn wir in Wachstumsprozessen stehen. Aber bitte stehen wir darin. Wir sehen das darin, der Vater, der in der Geschichte vom verlorenen Sohn, der hatte einen verpeilten Sohn, oder? Der ist daneben gewesen, oder? Der ist verirrt gewesen. Und der Vater hat auf seine Leistung gewartet? Nein. Er hat ihn angenommen, ist ihm sogar entgegengerannt. Noch bevor der was gezeigt hat, hat er ihn eingestellt, hat er ihn in Dienst gestellt. Das ist unglaublich. Und entscheidend war vielmehr, dass der verlorene Sohn sich seiner Schuld und seiner Bedürftigkeit bewusst geworden war. Er wusste, ich kann dem Vater nichts bieten, ich bin bedürftig. Und so hat ihn der Vater angenommen, diesen verlorenen Sohn, weil er am Schluss sich vor ihm gebeugt hat und kapituliert hat, hat gesagt, ich schaffe es nicht. Ich bin nicht der Siebesier, den ich gedacht habe. Und die Wende in seinem kaputten Leben kam zustande, weil der verlorene Sohn diese Gnade, dieses Wohlwollen des Vaters für sich ganz persönlich in Anspruch genommen hatte. Er ist zurück in seine Arme gelaufen und hat gesagt, Papi, ich habe es nicht verdient, dein Sohn zu sein, aber ich will neu abhängig von dir sein. Und der Papi hat ein Fest gemacht. Halleluja! Warte um Himmels Willen nicht, bis du perfekt bist. Das könnte heimlich angehen. Gott möchte dich schon in der Zwischenzeit brauchen. Ein anderer Mythos. Es gibt Christen, die denken, dass der Teufel dann von ihnen fliehen wird, wenn sie geistig so richtig gut drauf sind oder wenn sie bauperfekt sind. Hey, das ist noch eine viel größere Illusion. Denn wir werden niemals perfekt werden auf dieser Erde. Und der Teufel wird niemals vor dir fliehen, weil du es verdient hast mit deiner guten Leistung, weil du perfekt wärst. Sondern er wird fliehen einzig und allein, weil Jesus aus Gnade, aus dieser unverdienten Wohlwollen in dir Wohnung genommen hat durch den Heiligen Geist. Deswegen flieht der Teufel vor dir. Wenn es wieder mal so ist, dass der Teufel an deine Herzenstür klopft, dann schick Jesus raus, um Wohnung zu schaffen, oder? Wow! Wenn das Glas voll Wasser ist, hat nichts mehr anderes den Platz. Wenn der Heilige Geist in deinem Leben ist, gibt es weder Tod noch Hölle, die uns trennen können von der Liebe Gottes. Halleluja. Aber wir leben in einer Welt, die dieses Denken komplett nicht hat. Wir leben in einer westlichen Welt, wo es um Leistung geht. Und deswegen brauchen wir diese Erneuerung der Gedanken. Die Welt ruft uns auf, aus uns selber stark zu sein. Meine verzweifelte Lehrerin hat mir geschrieben im Album, Jürg, du schaffst das schon. Ich habe es versucht. Ich habe es nicht geschafft. Ich bin daran zerbrochen. Ich habe mich wertlos gefühlt. Ich habe mich als Versager gefühlt, weil ich habe es nicht geschafft, diesen Maßstäben gerecht zu werden. Aber Gott sei Dank ruft uns Gott nicht auf, stark aus uns selber zu sein, sondern stark zu sein durch ihn. Stark zu sein durch das, was Gott uns schenkt. Da haben wir ein prächtiges Exemplar in der Bibel, das war der Timotheus. Das war ein super Theologe, ein super Typ. War ein bisschen sensibel, war ein bisschen sehr schüchtern, oder? Und sobald die Furcht wieder von ihm Besitz ergriffen hatte, war der blockiert wie ein Schloss, das verklemmt ist, oder? Und Paulus sagte diesem sensiblen Typen nicht, hey Timotheus, jetzt bitte riss dir mal zusammen. Paulus sagte Timotheus, der schon jahrelang bekehrt war, der versuchte, der es nicht schaffte. Ein Schlüssel, der für unser Leben auch gilt. 2. Timotheus 2,1. Lass dir durch die Gnade, durch die Ressourcen von Gott, die uns in Jesus Christus geschenkt ist, alle Kraft geben. Timotheus, deine Furcht ist nicht das Problem. Gott hat dir einen Geist gegeben, ein Geist der Kraft, ein Geist der Liebe und ein Geist der Besonnenheit. Und er gab ihm so eine fundierte, entscheidende Anweisung für sein Leben, für seinen Dienst als Christ. Er sagte ihm, lieber Timotheus, du darfst nicht stark sein aus dir selber, aber werde stark durch die Gnade in Jesus Christus, indem du lebst aus den Ressourcen, indem du die Ressourcen abholst, die Gott für dich bereitgestellt hat, Tag für Tag. Paulus sagte, Timotheus, du musst stark sein. Jawohl, du musst stark sein in dem, was Gott für dich tut. In dem, was Gott dir darreichen möchte. Was Gott dir darreichen möchte in deiner Bedürftigkeit, in deiner Ängstlichkeit. Sobald du dich nach ihm ausstreckst, kommt's. Timotheus, du musst stark sein, indem du erwartest, dass er durch dich wirkt. Du musst stark sein in dem, was er durch dich tun möchte. Timotheus, du musst stark werden in der Abhängigkeit von ihm. Denn Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun, aber mit ihm können wir alles. Halleluja. Und das ist die Stärke, die aus der Gnade kommt, die uns hilft, siegreich zu leben im Alltag. Dann, wenn es schwierig ist, dann, wenn es dunkel ist. In der Gnade zu leben heißt Gottes liebendes, überschwänglich, verschwenderisch gebendes Vaterherz verstanden zu haben und durch seine Kraft zu leben, die er uns gibt, Tag für Tag, Tag für Tag. Und aus der Gnade zu leben, könnte man auch anders übersetzen. Johannes der Täufer hat es so gut in einem kleinen Satz einfach vorgelebt. Er hat gesagt, Johannes 3,30, er, Christus, muss immer größer werden und ich immer geringer. Er mehr und ich weniger. Und wo das passiert in unserem Leben, da geht es uns gut, jawohl. Ganz konkret, übersetzt jetzt in die Praxis. In unserem Alltagsleben ist diese Problematik meistens nicht, dass wir eben zu schwach sind, sondern wir sind zu stark. Wir vertrauen zu fest auf uns. Und das ist genau gegen diese Lehre oder dieses Konzept der Gnade. Wir vertrauen auf uns selbst. Und weil wir meinen, so reich zu sein, an guter Theologie, so reich zu sein an eigener Weisheit, an eigener Smartheit, weil wir meinen, so reich zu sein an eigener Kraft, an eigener Gerechtigkeit, an eigener Erfahrung, meinen wir, alles selber lösen zu können im Leben. Und ich gebe uns da drei Punkte, die das Gegenteil beweisen. Erstens kann Gott uns stolzen und autonom denkenden Menschen oft erst dann wahrhaften, substanziellen Reichtum schenken, nachdem wir zuerst die Erfahrung gemacht haben, dass wir ohne ihn Bettelarm sind. Wir sind Bettelarm ohne ihn. Voraussetzung, dass Gott uns gebrauchen, fügen und beschenken kann, ist, dass wir uns unserer Bedürftigkeit und Abhängigkeit von ihm bewusst werden. Wenn ein Glas bereits voll ist mit Wasser, danke vielmals, wenn es bis oben voll ist, kann der beste Kellner schafft es nicht, den teuersten Champagner in dieses Glas hineinzutun, oder? Wird alles abprallen, weil es eben schon voll ist. Und Menschen, die auf ihren Reichtum vertrauen, an Wissen, an Kraft, an Gerechtigkeit, an Know-how, Erfahrung und Weisheit, die werden kaum Gottes Hilfe und Berührungen erleben. Nichts gegen Erfahrung, nichts gegen Wissen. Aber auch das muss sich alles Jesus unterordnen. Ganz anders ist es aber mit Menschen, die sich ihrer Not und Bedürftigkeit bewusst sind. Kennt ihr diese Frau? Die Samariterin am Brunnen. 5-mal geschieden, lebte in wilder Ehe und hatte das Pech, den Messias zu treffen. Steh mal vor, du! Ausgerechnet! Und sie konnte Gott nicht sagen, hey, ich bin ein cooler Typ, ich bin gut, oder? Sie konnte nicht sagen, ich kenne das Wort Gottes, die Bibel. Jesus hat gesagt, ihr Samariter, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Mit anderen Worten, ihr habt keine Ahnung. Ihr seid unwissend. Was hatte sie? Sie hatte nichts. Sie hatte gar nichts. Aber etwas ist ihr geblieben. Und das war der Glaube, dass Jesus der Messias ist. Und dieser Glaube hat ihr Leben revolutioniert. Sehr, also kommst du an den Punkt, wo du nichts hast. Wenn du den Glauben hast an Jesus, dann ist alles möglich. Glaube und Gnade arbeiten immer Hand in Hand zusammen. Das müssen wir verstehen. Im Gegensatz dazu konnten all die geschulten Pharisäer jahrhundertelang oder jahrzehntelang in der Schule die Bibel auswendig gekannt. Die konnten den Glauben an Jesus, den Messias, nicht finden. Heieiei, begegnen die dem Messias und sie checken es nicht. Unglaublich. Wieso? Sie waren viel zu voll. Zu voll von sich selber, von dieser Theologie, von diesen Titeln, oder? Aber Gott ist bereit, diejenigen zu fühlen, die leer sind, die zu ihm schreien, die sagen, hey, ich brauche deine Hilfe. Und wir können dann am meisten von Gott erwarten, wenn wir leer sind. Wenn unser Bedürfnis nach Gott am allergrößten ist. Wenn wir endlich aufhören, alles selber lösen zu wollen. Wenn wir kapitulieren und zum Fuße des Kreuzes gehen und sagen, oh Gott, ich habe nichts mehr zu bieten, ich kann es nicht mehr, bitte griff du ihn. Wie oft ist mir Gott in meinem Leben doch begegnet? Erst dann, wenn ich kapituliert habe und ich gesagt habe, jetzt kann es nicht mehr weiter, ich bin am Ende. Irgendwie aus dem Ärmel bringt er irgendeine Lösung hervor. Aber zuerst selber rennen, selber probieren, selber schuften, selber klug. Wow. Und so kann Gott uns oft erst dann wahrhaften, substanziellen Reichtum schenken, nachdem wir zuerst die Erfahrung gemacht haben, dass wir ohne ihn bitterarm sind. Bitterarm ohne ihn. Und steinreich mit ihm. Amen. Yes? War das verständlich? Zweitens. kann Gott uns stolzen, autonom denkenden Menschen oft erst dann stärken, nachdem wir zuerst die Erfahrung gemacht haben, dass wir aus uns heraus schwach sind. Schwach wie Pudding. Das hat zum Beispiel der Jakob erlebt, oder? Zuerst war er der schlaue Fuchs, oder? Der clevere Typ. Der Typ mit dem großen IQ, oder? Und das hat immer funktioniert. Immer ist er ein bisschen voran gewesen, oder? Und plötzlich ist das auf ihn zurückgekommen. Und plötzlich kam der Moment, wo er es nicht mehr gecheckt hat, wo er gemerkt hat, oh wei, jetzt funktioniert es nicht mehr, denn mein Bruder Esau kommt mit 400 bewaffneten Kriegsleuten gegen mich anmarschiert. 400 Leute bewaffnet! Und Esau war nicht gekommen, um ein emotionales Versöhnungsfest zu feiern mit diesen Ranzen, oder? Sondern weil seit Jahren in seinem Herzen ein Hass sich angestaut hatte gegen seinen fürchterlich betrügerischen Bruder. Und er sagte, jetzt ist genug, jetzt bringe ich ihn um. Was hätten wir gemacht in dieser Situation, wenn du merkst, es geht nicht? Ich könnte mir vorstellen, so reagiere ich meistens, dass Jakob anfänglich in der Not zu Gott geschrien hat. Oh Gott, du siehst jetzt diese Herausforderung. Mach mir stark wie ein Bären. Stärker als der Esau und seine Leute. Mach mich wie Gideon. Gott hat sich diese Gebete angehört und hat gedacht, habe eine andere Strategie, eine bessere. Ich möchte dir eine Lernsituation schenken, wo du verstehst, wie du mit mir Siege erringen kannst. Und bevor es zu dieser gefürchteten Begegnung gekommen ist, hat nämlich zuerst noch dieser berüchtigte Ringkampf zwischen Jakob und Gott in der Person eines Engels stattgefunden. Und der Jakob, hä? Der hat sich gut gehalten. Mehr als eine Stunde, mehr als zwei Stunden. Die ganze Nacht hat er auf die Zähne gebissen. Hat alles gegeben, was er hatte. Seine ganze jugendliche Kraft rausgelassen. Ich zeig das Wort. Und plötzlich hat er mit Schrecken festgestellt, dass er im Kampf die Hüfte verletzt bekommen hatte. Was ist die Hüfte? Der Hüftmuskel. In der Bibel. Anatomisch ist er der stärkste Muskel des Menschen. Und er steht in der Bibel als Ausdruck der menschlichen Kraft. Plötzlich schnaute, meine menschliche Kraft ist dahin. Und weil Jakobs ausgerenkte Hüfte so viel Schmerz bereitete, blieb ihm wahrscheinlich nichts anderes übrig, als dass er sich einen Stock suchte. Und dann konnte er noch so ein bisschen humpeln, oder? Mama mia, zuerst dir zeig es! Und nachher... wow! Er hatte gemerkt, mit meiner Kraft kann ich keinen Sieg, keinen göttlichen Sieg auslösen. Und so hat er kapituliert. Und die Engel haben Beifall geklatscht im Himmel. Und Gott hat gesagt, wie heißest du eigentlich? Haben die schon gewusst, wer es ist, oder? Aber da hat er zugegeben, hey, ich bin eben der Jakob. Und wie mein Name es aussagt, bin ich ein Betrüger. Ich bin ein Manipulator. Ich bin ein Schlitzohr. Zweiter Beifall im Himmel, oder? Sobald er kapituliert hatte, seine Schwäche bekannt hatte, öffnete Gott die Schleusen des Himmels und er segnete ihn und gab ihm sogar noch einen neuen Namen. Du sollst nicht mehr Jakob, sondern Israel heißen. Nur wie er kapituliert hat, Himmel nochmal. Und der Jakob verstand sofort, was dieser neue Name für ihn bedeuten würde. Er merkte von diesem Tag an, muss ich nicht selber mehr kämpfen, sondern Gott wird für mich kämpfen. Ich stelle mich auf seine Seite und er kämpft für mich. Und das Problem war nicht gelöst. Da kam der Esau, 400 Mann. Der Esau. Wisst ihr, was das für ein Kerl war? Mit so einem Bart wahrscheinlich und so einem Haudegen. Und jetzt zeigt es. Das hat den Jakob in diesem bedürftigen Zustand Himmels Wille. Und in diesem Moment ist etwas Übernatürliches freigesetzt worden. Dieser vollbärtige Esau, dieser Haudegen hat Erbarmen irgendwie empfunden. Er wurde berührt von dieser erbärmlichen Szene. Und anstatt ihn umzubringen, haben sie sich umarmt. Gottes Wege sind wunderbar. Gottes Wege sind höher als unsere Wege. Und deswegen konnte sich der geniale, der geschulteste Mensch des Neuen Testamentes, der Paulus, der hat 3/4 vom Neuen Testament geschrieben. Deswegen konnte der sich seiner Schwachheit rühmen. Der hätte sagen können, ich, Gamaliel, ich, Abzeichen, bis da vorne, oder? Aber er hat gesagt, 2. Korinther 12, 13, daher will ich nun mit größter Freude, sogar mit Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Deine Schwäche ist kein Problem für Gott. Deine Stärke schon. Und ordne deine Stärke der Stärke Gottes und lass dich füllen mit seinen Lösungen. Jetzt haben wir gesehen, dass Gott uns stolze und autonome Menschen oft erst dann stärken kann, nachdem wir zuerst die Erfahrung gemacht haben, dass wir aus uns heraus schwach sind, wie Pudding. Und der letzte Punkt, kurz. Drittens kann Gott uns stolzen, autonom denkenden Menschen oft erst dann erhöhen, nachdem wir zuerst die Erfahrung gemacht haben, dass wir trotz unserer menschlichen Anstrengungen immer tiefer sinken. Hatte Josef erlebt oder so markant. Zuerst ging es runter. Wo ging es runter? In den Brunnen. Gott sei Dank hat es kein Wasser drin gehabt, oder? Dann ging es runter nach Ägypten. Das war dann schon ein bisschen schwierig für so einen Teenie. Dann ging es runter in den Kerker. Obwohl er schuldlos war. Runter, runter, runter. Gott, alleine, wo bist du? Aber Gottes Berufungen und seine Gerechtigkeit kamen irgendwann zum Ziel. Und auch in deinem Leben wird deine Berufung und wird Gottes Gerechtigkeit zum Ziel kommen, I believe it. Und von einem Tag, von einer Nacht auf die anderen, wurde dieser Josef, der so tief gefallen war, erhöht und er wurde zum Vizekönig von Ägypten. Ja, ist das möglich? So ist Gott. Paulus hat gesagt, 2. Korinther 12, 13, meine Gnade ist alles, was du brauchst, sagt ihm Gott. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Und auch du brauchst nichts mehr als die Gnade, denn die Gnade ist unerschöpflich. Sie ist unerschöpflich und sie währt, bis sie ihr Ziel erreicht hat. Somit ist die Gnade auch immer größer als all unsere Not. Wieso kann ich das sagen? Wie kann ich das belegen? Ich belege es mal so: Die Sünde kann nicht mal größer sein als die Gnade. Denn Römer 5,2 sagt, und gerade dort, wo sich die Sünde in vollem Maß auswirkte, ist die Gnade noch unendlich viel mächtiger geworden. Mensch, Meier! Du kannst die Gnade Gottes nicht übertrumpfen. Du kannst dich anstrengen, wie du willst, oder? Wow! Wie das Geben aus Gnade, respektive aus Gottes Ressourcen, freigesetzt wird. Wow! Die Gnade und die Ressourcen Gottes werden freigesetzt, wenn wir immer wieder das tun, was wir lesen in Hebräer 4, 16, ist einer meiner Lieblingsverse. Darum lasst uns hinzutreten zum Thron der eigenen Verdienste. Nein, zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfinden und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir was brauchen? Hilfe nötig haben. Hat jemand von euch Hilfe nötig hier? Wow! Hebräer 4,16. Es gibt keinen Thron der Eigenverdienste, vergiss es. Es gibt nur einen Thron der Gnade, wo wir Barmherzigkeit und Hilfe finden. Es gibt heute Morgen Menschen hier, die leben in einer Wüstenerfahrung gerade. Und auch da sagt Gottes Wort durch den Propheten Jeremia 31 im zweiten Vers: So spricht der Herr, das Volk, das dem Schwert entronnen ist, das Volk, das Glück gehabt hat, hat Gnade gefunden, wo in der Wüste. Israel zieht hin zu seiner Ruhe. Wow. In der Wüste scheint es überhaupt nichts zu haben, oder? Überhaupt nichts, was dir helfen könnte, aus dem Schlamassel zu kommen. Aber gerade dann, wenn wir anstehen, gerade dann, wenn unsere eigenen Ressourcen und Möglichkeiten aufgebraucht sind, unsere eigene Cleverness, gerade dann kannst du an dieser Quelle von Gott trinken, die auch genug sein wird für dich. Und die Gnade funktioniert also besonders gut in der Wüste und sie führt uns zur Ruhe, wow. Mit anderen Worten, manchmal hat die Wüste einen Zweck zu erfüllen in unserem Leben, nämlich, dass wir die Lektion lernen, wie sehr wir Gott nötig haben. Danke Gott das nächste Mal für deine Wüstenerfahrung. Und so ruft uns Gott nicht auf, stark zu sein aus uns selbst, sondern stark zu sein aus ihm, indem wir aus den Ressourcen seines Vaterherzens leben, indem wir uns abhängig machen von ihm, indem wir aussprechen, Papa, lieber Papa, ich brauche dich so sehr. Und die Gnade wird durch den Glauben, durch das Vertrauen in diesen liebenden Vater einfach freigesetzt. Wer getrieben ist, das Gesetz zu erfüllen, der schaut auf sich selbst, auf das, was er kann, auf seine Fähigkeiten, auf seine Ressourcen, auf seine Kraft, auf seine Reife, auf seine Erfahrung. Er versucht mit seiner eigenen Leistung Gott zu beeindrucken, bei Gott zu punkten. Aber haben wir verstanden heute Morgen, dass das Evangelium seine konträre Botschaft bringt heute Morgen? Haben wir das verstanden? Jesus hat durch sein Sterben am Kreuz bereits alles erfüllt. Er hat alles geleistet, damit du die vollumfängliche Gunst und Gnade und seinen Segen empfangen kannst. Jesus hat am Kreuz die Punktekarte all deines Versagens, all deiner Unzulänglichkeiten vollgemacht, als er ausgesprochen hat, es ist vollbracht. Halleluja. Das Gesetz sagt dir, was du für Gott krampfen musst, was du für ihn leiden musst. Und Gottes Frage an dich heute Morgen, Gottes Gnade fragt dich, was kann ich für dich tun? Verstehen wir diesen anderen Geist? Das Gesetz macht dir immer Schuldgefühle. Ich schaffe das nicht. Ich kann das nicht. Aber die Gnade gibt dir das wunderbare Gefühl, geliebt zu sein. Geliebt zu sein vom Papi im Himmel. Halleluja! Wer unter dem Gesetz lebt, der achtet also auf sich selbst. Und wer aus der Gnade lebt, der richtet seine Augen auf zu dem, der zu Rechten Gottes sitzt. Wow. Und wenn wir begreifen, dass Gott uns immer wieder an diesen Gnadenthron einlädt, wenn wir begreifen, dass er uns schenken möchte, all das, was wir nicht verdient haben, dann passiert etwas darin. Dann wird sich unser Herz in ihn verlieben. Herr, wir möchten dir danken von ganzem Herzen. Herr, für dein Konzept, Herr. Wir danken dir heute Morgen für das Gesetz, das uns aufzeigt, wir brauchen dich, wir schaffen es nicht ohne dich. Aber wir haben gelernt, dass du ein guter Vater im Himmel auf uns wartet. Und er hat alles gemacht, um den Himmel immer anzufügen mit Geschenken, mit Segnungen. Und er lädt uns ein, an diesen Gnadenthron zu kommen und abzuholen. Heilung. Alles, was wir nötig haben. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen. Herr, dass wir nicht stark aus uns selber sein müssen, sondern dass wir stark werden dürfen aus der Gnade Jesus, die uns darreicht, Situation für Situation. Herr, und unsere momentane Situation fordert uns heraus, Jesus. Wir werden gestresst, Jesus. Wir meinen, der Frieden wird von uns genommen, aber wir danken dir heute Morgen, dass wir gelernt haben, dein Tisch ist gedeckt und du hast uns zum Tisch gerufen. Und du sagst, komm, komm mein Kind zum Gnadenthron. Hol ab, was du brauchst. An Friede, an Liebe, an Kraft, an Hoffnung. Und ich segne Gottes Volk heute Morgen mit dieser Gnade, Jesus, mit einer neuen Erkenntnis, dass der Tisch für sie gedeckt ist. Und ich proklamiere, dass diese Weihnachtszeit eine Zeit ist, wo einfach Fülle kommt über dein Volk, wo Friede ausgestrahlt wird, wo Hoffnung ausgestrahlt wird, wo Wort Gottes ausgestrahlt wird. Und nicht einfach Kritik und schlechte Laune, Herr. Herr, du hast uns so unglaublich reich gemacht. Und wir beten zum Schluss noch, Herr, lass diese Botschaft, lass die Botschaft der Gnade unser Herz revolutionieren, Herr. Schenk uns die Gnade, dass unsere Gedanken wirklich erneuert werden, dass wir diesen ganzen Scheißleistungsdruck von uns werfen, Herr, und uns in die Hände deiner Gnade begeben und abholen, was es abzuholen gibt, Jesus. Und ich möchte mehr von dir, Jesus, denn ich möchte mehr geben, Herr. Ich möchte ein Segen sein, Herr. Ich möchte für dich leuchten, Herr. Und du hast uns berufen, deine Kinder zu sein, auf deinen Schoß zu kommen, zu nehmen, abzuholen uns und uns zu segnen zu lassen. Oh, Halleluja, wir beten an. Come on, Lobpreisteam. Wir singen noch ein Lied. Geben wir Gott einen Applaus für seine Gnade. Applaus